Es war, wie ein Journalist kommentierte, die Uniform und nicht die wettergegerbte Erscheinung, die den Coup gelingen ließ. So gesehen wirft Vogts Geschichte ein Licht auf ein soziales Umfeld, das von kriecherischem Respekt vor militärischer Autorität geprägt war. Diese Botschaft blieb den Zeitgenossen keineswegs verborgen. Französische Journalisten sahen darin einen weiteren Beweis für den blinden und mechanischen Gehorsam, für den die Preußen berühmt waren. Die Times kommentierte selbstgefällig, so eine Geschichte könne sich auch nur in Deutschland ereignen. Nach dieser Lesart war die Geschichte des Hauptmanns eine dezidierte Entlarvung des preußischen Militarismus. Die eigentliche Faszination der Episode liegt jedoch in ihrer Ambivalenz. Vogts Abenteuer begann mit Gehorsam, aber es endete mit Gelächter. Kaum war er mit dem Bargeld abgezogen, da war sein Verbrechen bereits ein Medienereignis. Die Zeitungen in und um Berlin beschrieben es als unerhörtes Gaunerstückchen. Eine Räubergeschichte, so abenteuerlich romantisch, wie wir sie sonst aus romanhaften Erzählungen kennen. Und räumten ein, dass es unmöglich war, ohne ein Schmunzeln daran zu denken. Vogt wurde als frech, verwegen, raffiniert und genial bezeichnet. Die sozialdemokratische Zeitung Vorwärts meldete, dass die Heldentat Stadtgespräch sei. In Restaurants, in der Straßenbahn und in Zügen wurde die heroische Tat diskutiert. Und keineswegs in dem Sinne, dass man sich etwa entrüstet über die Beraubung der Köpenicker Stadtkasse, sondern im spöttischen, sarkastischen Tone. Eine gewisse Schadenfreude klingt überall durch über den Köpenicker Geniestreich. Es ist auch gar nicht möglich, angesichts dieses Vorfalls ernst zu bleiben. Geschäftstüchtige Unternehmer druckten serienweise Sympathiepostkarten mit Bildern von Vogt als Schuster und als Hauptmann. Den Käufern wurde mitgeteilt, dass ein Teil des Erlöses aus dem Verkauf einer lokalen Gesellschaft für die Fürsorge von Häftlingen oder sogar Vogt selbst zukommen würde. Genau dieses komödiantische und subversive Element der Geschichte nutzte Vogt in seinen Memoiren und Theaterauftritten geschickt aus. Als Medienereignis war die Tat des Hauptmanns fast schon eine Katastrophe für das preußische Militär. Sie war, wie der sozialdemokratische Journalist und Historiker Franz Mehring schrieb, ein zweites Jena. Die Wurzeln der Komik sind leicht zu finden. Der preußische Militarismus war schon längere Zeit die Zielscheibe des Spotts. Aber was bedeutete dieser Begriff eigentlich genau? Das Wort kam während des Ringens um die Verfassung Anfang der 1860er Jahre von Seiten der Liberalen in ihrem Kampf gegen den Absolutismus in Umlauf und verlor nie diese Konnotation. In den süddeutschen Staaten wurde der Begriff Militarismus Ende der 60er Jahre häufig gebraucht. Fast immer mit einem Seitenhieb gegen Preußen. Militarismus bezeichnete ebenso das preußische System der allgemeinen Wehrpflicht, im Gegensatz zu der Regelung, die im Süden noch in Kraft war und wo reiche Untertanen die Befreiung vom Dienst erkaufen konnten, wie auch die Zahlung von Abgaben für den Erhalt der nationalen Armee oder allgemeiner die Sicherung der preußischen Hegemonie über die süddeutschen Staaten.